rti.de Podcast. Kontrovers mit Dennis Karabak.
Meine lieben Freunde, willkommen bei einer neuen Folge Kontrovers mit Dennis Karabak. Heute haben wir das Thema Wladimir Putin, Mythos und Legende Teil 2. Um die lebende Legende Wladimir Putin ein bisschen besser zu verstehen, haben wir in dem ersten Teil sein Leben einmal aufgearbeitet und das nur angeschnitten, muss man vernünftigerweise erwähnen, denn das Leben von Wladimir Putin passt nicht gerade mal in 15 Minuten Podcast rein, sondern hat deutlich mehr zum Wiedergeben. Entsprechend dessen haben wir die wichtigsten Sachen angesprochen und in unserem heutigen Podcast werden wir uns damit beschäftigen, welche Macht eigentlich Wladimir Putin hat und wie er diese umsetzen kann. Wir haben es nach der Spezialoperation im Februar 2022 gesehen, wie Wladimir Putin seine Macht an der FSB ausgeübt hat und leitende Generäle entlassen hat. Und auf diese Thematik gehen wir heute ein. Entsprechend dessen heißt es dann heute auch, woher kommt die Macht von Wladimir Putin und wie verankert dieser seine Macht in der Russischen Föderation? Ich erinnere mich an eine Situation, in der Wladimir Putin Oligarchen hat zitieren lassen bzw. so zusammengescheucht hat, dass dieser nicht wusste, wo vorne und hinten ist. Bevor wir also zu den Beispielen kommen und zur Erklärung kommen, woher Wladimir Putin seine Stärke und seine Kraft zieht, gehen wir doch mal in einer kleinen Anekdote auf diesen geschichtsträchtigen Ereignis ein und geben einmal wieder, was er mit diesen Oligarchen, der Deripaska, an jenem Tag angestellt hat. Dazu möchte ich euch einen Artikel von der Welt zitieren, erschienen am 8.6.2009 mit dem Titel Putin führt den Oligarchen Deripaska vor. Ich zitiere: Fügsam dient sich der Ex-KGB-Agent Wladimir Putin hoch, bis er schließlich ein enger Vertrauter von Russlands Präsidenten Boris Jelzin ist. Als die Oligarchen, die wirklichen Herrscher des Landes, in Klammern 1999 einen Nachfolger für Boris Jelzin suchen, fällt ihre Wahl auf den vermeintlichen Handlanger Wladimir Putin. Heute ist Wladimir Putin 2 Jahrzehnte an der Macht. Ja, die Oligarchen haben sich verkalkuliert, denn sie dachten nämlich, wenn sie Wladimir Putin, den sogenannten Handlanger von Boris Jelzin, als Nachfolger bestimmen, wird dieser genauso wie Boris Jelzin zum Handlanger der Oligarchen. Aber dies ist so nicht eingetreten, denn Wladimir Putin hatte eines vor, sein Land in eine neue Ära führen und die Stärke Russlands zu etablieren und die Stärke der Oligarchen zu brechen. Und hier möchte ich sehr schnell einmal ein Beispiel anfügen, damit das Ganze für euch bildhaft gemacht wird. Und zwar eine Meldung von der Zeitung Welt, veröffentlicht am 8. Juni 2009 mit dem Titel Putin führt den Oligarchen Deripaska vor. Der Premierminister will eine Provinzstadt retten und zahlen soll der Großunternehmer und mögliche Opel-Investor Deripaska. Zitat weiter. Gerade erst hatte er die Verantwortlichen für den Zustand des Zementwerkes in Pikaljowo heruntergeputzt. In Klammern, warum ist die Fabrik so heruntergekommen, sagt Wladimir Putin. Sie sieht aus wie eine Müllhalde. Dann ließ er sich mit herrischer Geste den Vertrag reichen, der nach Monaten des Stillstandes den Fortbestand des Zementwerkes, der Tonerdefabrik sowie die Auszahlung der ausstehenden Löhne garantieren sollte. Die 5000 Mitarbeiter des Zementwerkers hatten nach der Stilllegung der Fabrik, die zum Imperium des möglichen künftigen Opel-Partners Oleg Deripaska gehört, immer wieder demonstriert und ihre Rechte eingefordert. Sie hatten Bittbriefe geschrieben und den Gouverneur bedrängt, ohne Ergebnis. Die Lage in der Stadt mit ihren 22.000 Einwohnern wurde brisant dadurch, dass Pikaljowo zu den rund 500 russischen Monostädten gehört, ein Erbe aus sowjetischer Zeit. Ja, an diesem Tag zerlegte Wladimir Putin Deripaska. Ich erinnere mich nämlich an eine Situation, dieses Video könnt ihr euch auch alle bei YouTube und Co. anschauen, als Wladimir Putin in dem Vertrag die Unterschrift von Deripaska vermisste, winkte er ihm mit herablassender Geste heran und harschte ihn an. Ich sehe Ihre Unterschrift nicht. Kommen Sie her und unterschreiben Sie. Warum kam jetzt diese kleine Anekdote, bevor wir mit den Thematiken überhaupt so richtig begonnen haben? Ganz einfach, jetzt müsst ihr euch zunächst einmal vorstellen, welche Macht so ein Oligarch hat. Ihr müsst wissen, Oligarchen haben Geld und wer Geld hat, hat Macht. Punkt, Schluss, Ende, aus. Wer Geld hat, hat Macht und kann fast jeden kaufen. Und Wladimir Putin hat es ganz einfach mal geschafft, diese Leute, Flagge am Mann, in 7:30 stehen zu lassen. Mit 7:30 meint man im Stillgestanden und als Befehlsempfänger vor Wladimir Putin stehend, mit geducktem Gesicht und Augen, so nach dem Motto, ist ja schon in Ordnung, ich mache, was du möchtest. Welche Macht muss man also besitzen, dass man Oligarchen so zusammenscheuchen kann? Und weil dies eben so außergewöhnlich ist, müssen wir darauf im Vorfeld eingehen oder gehen jetzt gerade darauf ein. Denn es gab auch Präsidenten vor Wladimir Putin. Nehmen wir Boris Jelzin als lebendiges Beispiel, der letztendlich ja Wladimir Putin mit an die Macht gebracht hat. Dieser war ein schwacher Anführer und er war nicht in der Lage, ein starkes Russland herzustellen und aufzubauen. Die Oligarchen also, die letztendlich auch abgesegnet haben, dass Wladimir Putin auch Präsident werden kann, beziehungsweise später auch nicht nur Ministerpräsident, sondern auch Präsident, haben damit gerechnet, dass Wladimir Putin A. genauso ein schwacher Anführer ist wie Boris Jelzin und B. dass dieser den Oligarchen ebenfalls gut gesonnen sein wird. Dass aber Wladimir Putin den Spieß umdreht und genau diese Blutsauger, wie man es nennen mag, ins Visier nimmt und zunehmend dafür Sorge trägt, dass diese ihre Macht einbüßen und vor allem dem Land auch wieder gut tun, indem sie Sachen verabschieden und unterschreiben, die nicht gerade in ihrem eigenen Interesse, sondern im Interesse des Volkes sind. Damit haben die Oligarchen ganz und gar nicht gerechnet. Und deshalb ist dieses Exempel, was Wladimir Putin an Deripaska vorgenommen hat, nicht nur geschichtsträchtig, sondern auch ein wichtiger Augenblick, in dem die schwachen russischen Präsidenten kippen und ein richtig starker Präsident an die Macht kommt. Das war das erste Mal, dass Wladimir Putin seine Macht so richtig gezeigt hat. Und dieses hat er an den Oligarchen ausgetestet. Und die ganze Welt konnte zusehen, wie Wladimir Putin Oligarchen zurechtfaltet. So, und das zweite Mal, dass Wladimir Putin so richtig geschichtsträchtige Stärke gezeigt hat, war im Tschetschenienfeldzug. Versuchen wir das Ganze einmal ehrlich und offen zu kommunizieren. Der erste Tschetschenienkrieg, der lief nicht so, wie er laufen sollte. Dieser ging von 1994 bis 1996 und zu jenem Zeitpunkt war der Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte natürlich Boris Jelzin. Und vor allem ging dieser Krieg nicht zum Vorteil von Russland aus. Nach offiziellen Zahlen starben ca. 5.700 russische Soldaten und 3.000 tschetschenische Soldaten. Wobei die offiziellen russischen Zahlen hier von 17.000 getöteten tschetschenischen Kämpfern sprechen. Das Fazit des ersten Tschetschenienkriegs war es gewesen, vor der Präsidentschaftswahl in Russland am 16. Juni 1996 einigte man sich auf ein Waffenstillstandsabkommen. Es wurde zunächst von beiden Seiten nicht eingehalten. Im August 1996 handelte der russische General Alexander Lebed mit dem Chef der tschetschenischen Übergangsregierung Aslan Maschadow ein neues Waffenstillstandsabkommen aus, das auch den Abzug der russischen Truppen aus Tschetschenien beinhaltete. Lange Rede, kurzer Sinn. Der erste Tschetschenienkrieg ging an die Tschetschenen und Russland zog ab. Der zweite Tschetschenienkrieg begann im Jahre 1999 und endete im April 2009 und dieses Mal mit einem Sieg Russlands. Der kleine, aber feine Unterschied ist hierbei, dass jetzt der Oberbefehlshaber Wladimir Putin war. Ich erinnere mich an einen geschichtsträchtigen Augenblick und zwar im März 2000, wo Wladimir Putin mit einer Sojuz Su-27 Kampfflugzeug nach Grozny flog, wo er sich mit der Führung der pro-russischen Streitkräfte in Tschetschenien und Vertretern der lokalen Behörden traf. Jetzt muss man sich das einmal vorstellen, was das bitte für eine Wirkung auf seine eigenen Soldaten vor Ort hat. Der Oberbefehlshaber kommt in einem Kampfflugzeug angeflogen und landet vor deren Augen. Also so nach dem Motto, nicht nur ihr seid am Kämpfen, guck mal hier, ich komme im Kampfflugzeug, ich kämpfe mit euch, ich führe, ihr folgt. Jetzt können wir hier noch weitere Situationen und die wichtigen Ereignisse im zweiten Tschetschenienkrieg einmal auflisten. Allerdings machen wir hier einen Zeitsprung, um das Ganze kompakt zu halten und kommen an einen sehr geschichtsträchtigen Augenblick und einen wichtigen Punkt. Wir halten fest, der Zweite Tschetschenienkrieg begann im Jahre 1999 und 2003 kam es dann zu Parlamentswahlen in Tschetschenien. Und der wichtige Punkt folgt nun. Am 5. Oktober 2003 fanden diese Wahlen statt. Russlands Präsident Wladimir Putin, der diese Wahlen angeordnet hatte, gelang es seinem Kandidaten Ahmad Kadyrov, den Chef der Verwaltungsbehörde, durchzusetzen. Hier nochmal sehr, sehr wichtig, Ahmad Kadyrov ist der Vater vom heutigen Präsidenten von Tschetschenien, Ramzan Kadyrov. Das heißt, Wladimir Putin schloss schon zu jener Zeit wichtige Bündnisse, die ihm heute noch zugutekommen. Beispielsweise der Vater von Ahmad Kadyrov, der zum Präsidenten durch Wladimir Putin wurde, sein Sohn, der heutige Ramzan Kadyrov, ewig dankbar und in Schuld des Wladimir Putin, unterstützt diesen in der Spezialoperation in der Ukraine und vor allem die Problematiken zwischen Grozny und Moskau haben aufgehört, de facto zu existieren. Und das alleine zeigte schon zu jenem Zeitpunkt, wie viel Macht Wladimir Putin hat. Einmal die Situation mit den Oligarchen und dem Exempel an Deripaska und dann nochmal dieser ganz spezielle Coup im Zweiten Tschetschenienkrieg. Jetzt folgte aber die Spezialoperation in der Ukraine und darauf gehen wir nun ein. Im Ukraine-Feldzug in der Spezialoperation, der im Februar 2022 begann, lief zunächst einmal, sagen wir es Vorsicht und hinter vorgehaltener Hand, nicht alles so, wie es laufen sollte. Und Wladimir Putin erkannte diese Situation sehr, sehr schnell und griff durch. Jedoch, was war hier passiert? Wladimir Putin erkannte sehr schnell, dass die Problematik bei den Geheimdiensten lag und ganz speziell bei dem FSB. Alleine wenn man schon hört, dass man hier vom FSB spricht, bekommt man so ein bisschen Bauchschmerzen. Der FSB ist der Nachfolger vom KGB, dem meistgefürchtetsten Geheimdienst der Welt. Wir wissen also aus Erfahrung und vor allem, wenn wir einfach mal einen Blick über den Teich zu den Vereinigten Staaten werfen, wie sowas ablaufen kann. Hier werfen wir einfach nur mal den Begriff der CIA-Komplott ein und stellen uns die Frage, wurde John F. Kennedy eventuell hier durch die CIA ermordet. Es gibt Belege und Thesen dafür, dass dies so geschehen ist, aber auch Belege und Thesen dafür, dass es nicht so passiert ist. De facto gilt allerdings eines, die Regierung in den Vereinigten Staaten wird mehr oder weniger auch von der CIA kontrolliert und vor allem geleitet. Jetzt kommt so ein Wladimir Putin und versucht, die FSB zu entmachten. Das ist natürlich etwas, was sich nicht jeder erlauben kann. Nur ist Wladimir Putin nicht jeder, sondern Wladimir Putin ist Wladimir Putin. Ein ehemaliger KGB-Offizier, vergleichbar mit dem Rang eines Oberstleutnants, der in der Auslandsspionage vom KGB tätig gewesen ist. Und so ein Mensch hat ganz bestimmt und ganz sicher nicht nur ein bisschen Macht und auch nicht ein bisschen mehr Macht, sondern, die richtigen Leute am richtigen Fleck, um gewisse Bewegungen und Hebel auch umzulegen und gewisse Sachen auch in Kraft treten zu lassen. Und wie viel Macht Wladimir Putin hat, sehen wir an einem Artikel vom Blick. Ich zitiere, dieser wurde publiziert am 11.03.2022 um 21.30 Uhr mit der Überschrift wegen falschen Informationen zum Ukraine-Feldzug. Putin stellt Geheimdienstchef unter Hausarrest. Seit 2004 ist Sergei Beseda eines der wichtigsten Geheimdienstchefs in Russland. Nun soll er unter Hausarrest stehen. Offenbar gibt Wladimir Putin ausgerechnet seiner Lieblingsbehörde FSB die Schuld, dass die Invasion der Ukraine derart langsam vorankommt. Und wie sehr Wladimir Putin im FSB aufgeräumt hat, sehen wir an der folgenden Meldung. Der Tagesspiegel meldet am 12. April 2022 um 21.58 Uhr ist der russische Präsident unzufrieden. Putin soll offenbar 150 FSB-Agenten entlassen haben. Laut einem Bericht hat Putin etwa Dutzende seiner Geheimdienstagenten rausgeschmissen. Einige sollen sogar ins Gefängnis. Und auch das ist noch einmal ein Beleg dafür, wozu Wladimir Putin fähig ist. Ob es nun 150 FSB-Agenten gewesen sind oder nicht. Fakt ist, er hat nach Sergei Beseda nochmal ordentlich im FSB aufgeräumt und ein Dutzend Agenten entlassen. Und das als Präsident von Russland. Nachdem er also im FSB aufgeräumt hat, ist er sogar noch hingegangen und hat dem FSB den Aufgabenbereich der Geheimdienstinformationsgewinnung in der Ukraine abgenommen und hat diese dem militärischen Geheimdienst GRU übertragen. Und als ob das schon nicht reichen würde, hat Wladimir Putin in der laufenden Spezialoperation jede Menge Generäle einfach so mal eben entmachtet. Halten wir also fest, während Wladimir Putin hochrangige Generäle austauscht nach Belieben, geht er auch gleichzeitig hin und verfrachtet Sergei Beseda, den ehemaligen FSB-Chef, ins Lewertowo-Gefängnis. Und nun kommen wir auch zu unserem Fazit. Wir haben also festgestellt, dass dieser Mensch seine Kernmacht, seine Machtbasis schon in den früheren Jahren und Jahrzehnten nicht nur ausgebaut, sondern auch gefestigt hat. Nicht nur also die Kooperation mit Ahmad Kadyrov und vor allem seine durchsetzungsfähige Art gegenüber den Oligarchen, auch seine Kooperationsfähigkeit mit anderen Staatsoberhäuptern beziehungsweise auch seine Durchsetzungsfähigkeit als ehemaliger KGB-Offizier im FSB selbst hat ihn den Beinamen der Eiserne eingebracht. So, meine lieben Zuhörer, und da soll es auch für heute schon gewesen sein. Wladimir Putin, Mythos und Legende Teil 2. Ich hoffe, beim nächsten Mal schaltet ihr auch wieder ein, wenn es heißt Dennis Karabak mit Kontrovers ist er Mike und vor allem, wenn es heißt Wladimir Putin, Mythos und Legende Teil 3. Ich würde mich sehr freuen, wenn du zu diesem Podcast noch eine Rezension bei YouTube und TikTok hinterlassen würdest, beziehungsweise bei Podtail und das nächste Mal wieder einschalten würdest. In dem Sinne wünsche ich dir und deinen Geliebten einen schönen Tag.
Das war RTDE Podcast. Kontrovers mit Dennis Karabak.